Warum beweist Gott so wenig? Ich lese uns zunächst einige Verse aus dem ersten Petrusbrief, die uns vom Heilsplan Gottes sagen. 1. Petrus 1, Vers 18 und folgende. Ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Meine lieben Freunde, wir Menschen sind alle schon oft enttäuscht worden, belogen, manche auch betrogen worden. Und darum suchen wir Sicherheit und sind keineswegs bereit, darauf zu verzichten. Nehmen wir an, ein Mann geht zur Bank und möchte gerne einen Kredit über 15.000 Mark haben. Ja, gern, sagen die ihm. Haben Sie eine feste Beschäftigung? Ja, bei der und der Firma. Und was verdienen Sie? Er sagt 3.000 Mark netto. Ja, schön. Haben Sie einen Lohnausweis bei sich? Nein? Dann können wir nichts machen. Aber glauben Sie mir nicht? Doch, natürlich glauben wir Ihnen. Aber auf den Nachweis verzichten wir nicht. Das ist doch immer so. Wir suchen, sobald etwas Wesentliches auf dem Spiel steht, Beweise. Vor Gericht geht es überhaupt nicht ohne. Und die meisten von uns kennen doch ein Wort, das Lenin zugeschrieben wird. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nun, er hat durchaus recht darin. Wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, dann lesen wir, dass Gott dieses Verhalten nicht nur anerkennt, sondern sogar fördert. Er sagt zum Beispiel im Alten Bunde, aus zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Und der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer von zwei Zeugen. Gott trägt der Tatsache, dass wir unzuverlässig sind und dass alles nied- und nagelfest sein muss, durchaus Rechnung. Nun denken wir an das Gnadenangebot, das Jesus Christus uns macht. Es ist wunderbar. Es ist groß und umfassend. Aber er verlangt auch viel. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass ich nur zu sagen brauche, Herr, es tut mir leid um meine Schuld. Und dann sagt er, prima, prima, alles vergeben, sprechen wir nicht mehr davon. Nein, nein. Er will, dass wir Schluss machen mit dem Grundübel der Menschheit, mit der Ich-Sucht, in jeder Form. In 2. Korinther 5, Vers 15 lesen wir, er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Im Grunde genommen ist seine Forderung sehr mäßig. Das, was er von uns fordert, dass wir nicht mehr uns leben, sondern ihm, das hat er zuerst getan. Er ist für uns gestorben und dem sollen wir jetzt unser Leben weihen. Es geht darum, dass ein Mensch so eng zu Jesus Christus findet, dass er ihn Herr sein lässt in seinem Leben. Und der Apostel Paulus, der nannte sich in Wirklichkeit, bei uns steht meist Knecht Jesu Christi, einen Sklaven Jesu Christi. Und mehr wollte er gar nicht sein. Jesus Christus verspricht uns das ewige Leben, aber, das wollen wir ganz klar sehen, Er beweist es uns nicht. Der Herr Jesus gab alles, er gab sich selbst, er verspricht alles, das ewige Leben, er fordert uns ganz. Und dann kommt bei uns die Frage, ist das denn auch sicher? Wir sind nicht die Einzigen, wir sind nicht die Ersten, die Gott bald in dieser, bald in jener Lage um einen Beweis gebeten haben. Da war zum Beispiel Mose. Er sollte hingehen nach Ägypten und das Volk befreien. Da hat Mose gesagt, ja, die werden mir aber nicht glauben. Da muss ich ein Zeichen geben. Und Gott gab ihm gleich mehrere. Oder denken wir an Gideon, ein ganz einfacher Israelit, und er sollte Israel von seinen mächtigen Feinden befreien. Er hatte mächtig Angst. Und er bat Gott um ein Zeichen, und er tat das auch. Und sogar der König Hiskia, dem Gott Heilung versprochen hatte, der hat auch noch ein Zeichen gewünscht. Und er hat es auch bekommen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, ganz ausdrücklich durch Zeichen bestätigt hat. Ich lese ein Wort aus Apostelgeschichte 2, Vers 22, ein Wort aus der Pfingstpredigt. Männer von Israel, höret diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisset, den habt ihr umgebracht. Also Jesus Christus war erwiesen durch mächtige Taten und Wunder. Gar kein Zweifel, Gott tut das häufig. Auf der anderen Seite haben die Israeliten vom Herrn Jesus ein Zeichen aus dem Himmel gefordert. Und das hat er ganz entschieden abgelehnt. Er beweist bei weitem nicht so viel, wie die meisten Menschen möchten. Jetzt müssen wir uns kurz fragen, wie es denn mit den Philosophen steht. Die haben ja auch Gottes Beweise zu erbringen gesucht. Mancher lächelt darüber, als ob das so eine dumme Sache wäre. Wenn man einmal die Namen derer hört, die einen Gottesbeweis aufgestellt haben, und wenn einem bewusst wird, was das für Männer waren, dann braucht man zwar nicht davon überzeugt zu werden, aber man wird doch nicht tun, als ob das nur dummes Gerede wäre. Aristoteles hat zum Beispiel einen Gottesbeweis aufgestellt, und er war immerhin der Vater der Logik. Descartes hat einen Gottesbeweis aufgestellt, und viele sehen in ihm den Philosophen, der unser Denken bis heute maßgebend beeinflusst. Leibniz hat einen Gottesbeweis aufgestellt, und er gilt als der letzte Denker, der das gesamte Wissen seiner Zeit beherrschte. Und dann ist Kant hergekommen. Und Kant hat gesagt, diese Gottesbeweise taugen alle nicht. Man kann Gott nicht beweisen. Darin geben wir ihm recht. Aber Kant hat noch mehr gesagt, und das wird meist nicht erwähnt. Kant hat gesagt, man kann Gott auch nicht widerlegen. Und er sagt, jeder kann getrost an Gott glauben, er braucht nicht damit zu rechnen, dass je bewiesen wird, dass es Gott nicht gibt. Dann hat er noch etwas gesagt, an Gott glauben ist unsere Vernunft am angemessensten. Er hat es ein Postulat der praktischen Vernunft genannt. Aber jetzt muss ich auf eine andere Sache hinweisen. Einen Beweis fordern, das kann auch eine Beleidigung sein. Stellen wir uns vor, wir sitzen zusammen und einer sagt, wir müssen noch die Anschriften von zwei Männern haben, von Karl Baum und von Fritz Baum. Ich sage, Karl Baum wohnt Hochstraße 7. Jetzt nimmt er das Telefonbuch, guckt nach und sagt, ja, hast recht. Wo wohnt Fritz Baum? Dann sage ich, wenn du dein kluges Buch schon mal hast, dann guckst doch selber nach. Wir fühlen uns da immer getroffen, wenn einer uns kontrollieren will. Und nun überlegen wir einmal, was es heißt, Gott kontrollieren zu wollen. Dafür haben wir ein gutes Beispiel in der Bibel. In Lukas 1, von Vers 18 an, lesen wir, dass der Engel Gabriel dem Priester Zacharias erschien und ihm verhieß, dass seine Frau ihm einen Sohn schenken werde. Nun war die Frau des Priesters schon so alt, dass das sehr unwahrscheinlich war. Und da hat Zacharias doch tatsächlich gesagt, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Und jetzt will ich die Antwort des Engels mal ein klein wenig ergänzen. Er hat ihm gesagt, mein lieber Junge, du weißt wohl nicht recht, wer ich bin. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ihr Menschen könnt Gott nicht einmal sehen. Und ich stehe vor dem. Und da fragst du mich, ob das stimmt, was ich sage? Ich gebe dir einen Beweis. Du wirst stumm sein, bis das Kind geboren ist. Und wenn du nicht mehr reden kannst, hast du ja Zeit genug nachzudenken über die Zuverlässigkeit des Wortes eines großen Engels. So ist das damals gelaufen. Und da sehen wir, dass das oft eine ziemliche Frechheit ist, einen Beweis zu fordern. Auf der anderen Seite, der Teufel, der hat es ganz gern mit Beweisen. Und als der Herr Jesus auftrat, da hat er gleich mit dieser Tour angefangen. Er hat ihm gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Da stellte er ihm Frage, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich, dass die Steine Brot werden. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann springt von der Zinne des Tempels. Der kommt immer hintenrum und versucht, alles in Frage zu stellen. Was soll denn Gott eigentlich beweisen? Als erstes natürlich seine Existenz. Als zweites, dass er in unser Leben eingreift. Als drittes, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Das sind nur einige Dinge, die ich da nennen will. Existenz Gottes. Ich lese dazu ein Wort aus Römer 1. Und dieser Vers, Römer 1, Vers 20, ist meines Wissens der einzige Vers in der Bibel, den man in etwa als einen Beweis für Gott ansehen könnte. Da steht, denn das Unsichtbare von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut. Da wird uns also gesagt, dass die Schöpfung ein Beweis für das Dasein Gottes ist. Und an diesem Punkt setzt der Teufel an und bestreitet, dass Gott geschaffen hat. Die Bibel legt großen Wert darauf. Denn sie beginnt ja mit dem Satz, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und heute wird uns gesagt, alles sei durch Zufall entstanden. Ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass es auf die Frage, wer schuf, oder woher kommt alles, nur zwei Antworten gibt. Ein großer, planender, allmächtiger Geist, Gott, hat geschaffen, oder alles ist von selbst durch Zufall entstanden. Ich will Ihnen einmal sagen, wie dumm mir der Zufall vorkommt. Stellen Sie sich einmal vor, morgen stände ein Artikel in der Zeitung, die deutsche Fotoindustrie geht neue Wege. Und dann hieß es, wie die meisten wissen, kämpft die deutsche Fotoindustrie einen schweren Kampf gegen die japanische Konkurrenz. Kameras wie Nikon, Canon, Minolta, die füllen unsere Schaufenster. Und die Deutschen kommen kaum dagegen an. Aber jetzt haben die Manager sich gesagt, warum nutzen wir nicht das, was uns die Wissenschaftler sagen? Die Schöpfung oder die Welt, in der wir leben, die ist doch viel komplizierter als die Kameras. Die Japaner können keine Spinne machen, auch keine Mücke. Und die sind durch Zufall entstanden. Hören wir doch auf mit der Forschung. machen wir doch auch Zufall. Wir schließen unsere Laboratorien und wir verteilen Würfel und Knobelbecher an unsere Ingenieure und Techniker und dann sollen die, wenn sie nicht wissen, wie es weitergeht, immer knobeln und dann werden die allerwunderbarsten Erfolge haben. So ungefähr kommt mir das vor, wenn man sagt, alles durch Zufall. Wie kommt es eigentlich, dass die Fledermaus mit einem Radargerät fliegt, mit Echolot, und dass sie in der Dunkelheit ihre Beute todsicher findet? Zufall. Wie kommt es, dass Schlangen einen so feinen Wärmetaster haben, dass sie aus 60 cm Entfernung selbst den kalten Frosch als warm empfinden und ihn blitzschnell und sicher packen? Zufall. Ja, wenn der so gut ist, dann soll er doch auch alles andere machen. Die Leute von der Evolutionstheorie, die wollen ohne Gott auskommen. Einer ihrer Vorkämpfer, lange vor Charles Darwin, war der Franzose Laplace. Er hatte einmal Gelegenheit, Kaiser Napoleon seine Gedanken vorzutragen. Und dann hat Napoleon ihn am Schluss gefragt, welchen Platz hat denn Gott in Ihrer Theorie? Da hat er gesagt, Majestät, auf die Hypothese sind wir nicht mehr angewiesen. Das ist im Grunde genommen das Ziel. Und wissen Sie auch warum? Der griechische Dramatiker Sophokles, der lässt in der Antigone den Chor singen, vieles gewaltig lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Wenn es keinen Gott gibt, stimmt das. Dann kann ich mich in einen Zoo stellen, da sind die Gazellen, die können schneller laufen, die Bären sind stärker als ich, die Affen können besser klettern, die Delfine besser schwimmen, aber trotzdem kann ich laut verkünden, vieles gewaltiger lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Aber wenn Gott da ist, dann bin ich klein und hässlich. Dann bin ich nicht mehr Nummer eins. Dann bin ich ein ganz armes, abhängiges Wesen, das mit seinem Schöpfer auskommen muss. Und nun soll Gott beweisen, dass es eine Auferstehung gibt, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Ich habe vor einigen Abenden schon darauf hingewiesen, wie Jesus Christus die Antwort gab. Er hat den Zweiflern gesagt, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ihr irret also sehr. Aber trotz allem bleibt für uns eine ganze Menge zu glauben. Und darauf will ich jetzt einmal hinweisen. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, ihr wandelt durch Glauben und nicht durch Schauen. Und im zweiten Timotheusbrief, den er am Ende seines Lebens geschrieben hat, da schreibt er ein sehr interessantes Wort. Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Eigenartig für den großen Apostel. Er hat jetzt das Ende seines Lebens erreicht und er stellt mit einer gewissen Befriedigung fest, ich habe den Glauben bewahrt. Wie sah das denn eigentlich aus bei Paulus? Der Apostel machte wunderbare Erfahrungen mit Gott und ging durch ganz schwere Prüfungen. Zunächst die wunderbaren Erfahrungen. Jesus Christus erschien ihm, heller als das Licht der Sonne, und sprach zu ihm. Später ist er Paulus oft begegnet. Und Paulus ist einmal in den dritten Himmel entrückt worden und hat unaussprechliche Worte gehört, die der Mensch nicht sagen darf. Das stand auf der positiven Seite. Und auf der negativen, Paulus hat ungeheuer viel leiden müssen als Jünger Jesu. Er sagt es uns einmal in 2. Korinther 11. Fünfmal hat er von den Juden 39 Stockschläge bekommen, dreimal mit Ruten geschlagen, einmal sogar gesteinigt, dass sie meinten, er wäre gestorben. So groß wie das Plus war, das Gott ihm gab, so schwer war auch die Belastung. Und dann kann ich sein Wort verstehen, dass er am Schluss gesprochen hat: Ich habe den Glauben bewahrt. Wenn es je für einen schwer war, den Glauben zu bewahren, dann für den Apostel Paulus, der um Jesu willen ungeheuer gelitten hat. Gott fordert von uns Glauben. Glauben im Vertrauen auf ihn, ohne jeden Beweis. Warum? Glaube ist das Einzige, womit wir Gott ehren können. Wir können Gott sonst überhaupt nichts bieten. Wir können Gott nicht mit unserem Geld helfen. Wenn wir etwas spenden, damit helfen wir in erster Linie uns selber. Dass wir einmal zeigen, dass wir bereit sind zu geben und fähig sind zu verzichten. Wir können Gott mit guten Werken nicht imponieren. Das Einzige, was vor Gott zählt, ist, wenn wir ihm glauben. Was heißt denn das, wenn wir ihm glauben? Dann sagen wir gewissermaßen: O du großer Gott, wenn sie alle gegen dich sind, wenn höchstens noch 5% in eine Kirche gehen, und oft die nicht mal, wenn die meisten sich überhaupt nicht für dich interessieren, ich bin von dir überzeugt, ich bin ganz sicher, dass du gerecht und gütig bist, ich bin ganz sicher, dass du mich liebst. Was ist eigentlich Glaube? Die meisten berufen sich auf Hebräer 11, Vers 1. Da steht: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist also eine Überzeugung. Wir werden in unserem Leben immer von unseren Überzeugungen geleitet. Und der Glaube ist nicht irgendeine unbestimmte Fantasie, er ist eine Überzeugung. Und noch dazu eine Überzeugung von Dingen. Allerdings von Dingen, die man nicht sieht, von der unsichtbaren Welt, von Gott. Man kann es aber auch alle anders ausdrücken. In Matthäus 8, Vers 5 wird uns Folgendes gesagt. Da kommt ein römischer Hauptmann zu Jesus Christus und bittet ihn, seinen Knecht zu heilen. Und der Herr Jesus sagt: Ich will kommen. Dann sagt der Hauptmann: Nein, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach gehst. Aber sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Und dann begründet er das. Er sagt: Auch ich bin ein Mensch unter Gewalt. Und ich habe unter mir Kriegsknechte. Und ich sage zu einem: Komm, und er kommt. Und zu dem anderen: Geh, und der geht. Und zu meinem Knechte: Tu dies, und der tut's. Und was hat der Herr Jesus darauf gesagt? Geh hin, dein Knecht ist gesund. Und dann hat er den anderen gesagt: So großen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Worin bestand denn der große Glaube? Der Mann hatte eine absolut richtige Vorstellung von Jesus. Der wusste, so wie ich, der Hauptmann, einem Knecht befehlen kann. Und wenn ich sage: Komm, dann kommt der. Dann sagt er nicht: Warum? Soll ich sofort kommen? Muss das sein? Der kommt. Genau so, Herr, kannst du in der unsichtbaren Welt befehlen. Eine wunderbare Auffassung von Jesus Christus. Das nennt die Bibel Glauben. Viele Menschen sind der Auffassung, der Glaube stände im Gegensatz zum Verstand. Die denken, Glauben, das wäre etwas für die beschränkten Leute. Die Klugen, nein, die glaubten nicht. Nun, es gibt sehr intelligente Leute, die geglaubt haben. Da ist zum Beispiel Isaac Newton, der große Wissenschaftler, ich glaube, es sind mehr als 200 Jahre her, dass er lebte, der aber zu seiner Zeit ebenso auf einsamer Spitze stand wie in unserer Zeit Albert Einstein. Oder da ist Bismarck, der berühmte Kanzler. Ich las einmal das Wort von ihm: Mit dem Glauben, wie ich ihn verstehe und wie ich Gott darum bitte, ist mir Trostlosigkeit ganz unfassbar. Oder denken wir an die amerikanischen Astronauten. Das sind doch alles hochqualifizierte Wissenschaftler, die darauf fliegen. Und die haben zum Teil ein neues Testament mitgenommen, gegen alle Vorschrift, um von da oben her Gottes Wort vorlesen zu können. Auf der anderen Seite gibt es ganz dumme Leute, die nicht glauben. In unserem Betrieb saßen kurz nach dem Krieg im Winter, als es sehr kalt war, um 9:30 in der Pause, die Frauen um einen Ofen, und sie sprachen natürlich vom Wetter. Eine sagte: Heute Nacht hatten wir 18 Grad unter Null. Da sagte die zweite: Am kahlen Asten sollen sogar 22 gewesen sein. Und dann sagte eine: In Europa ist es auch so kalt. Alle fingen an zu schmunzeln. Doch, doch, sagte sie, ich habe es in der Zeitung gelesen, Kältewelle über Europa. Die wäre doch eigentlich dumm genug gewesen zu glauben. Die wollte aber nicht, obwohl ich ihr das Evangelium gesagt habe. Also Dummheit ist noch gar kein Freipass zum Glauben. Der Verstand ist es nicht, der uns am Glauben hindert. Am Glauben hindert uns die Sünde. Interessant, an wen der Apostel Paulus sich wendet, wenn er das Evangelium verkündigt. Das sagt er uns in 2. Korinther 4, Vers 4. Da sagt er: Wir haben den verborgenen Dingen der Scham entsagt, indem wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Paulus wendet sich an das Gewissen. Unser Gewissen ist die Stimme, die uns an die höchsten Werte bindet, die wir kennen. Das ist eine ganz tolle Sache. Wir Menschen möchten alle gern die Zukunft wissen. Dafür haben wir aber kein Organ. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Aber Gott hat uns einen unfehlbaren Gradmesser gegeben, der uns sagt, was Recht und Unrecht ist. Das müssen wir einmal bedenken. Wir können nicht einmal vor ihm stehen und sagen: Ja, ich habe ja nie gewusst, was richtig ist. Hättest du mir das klarer gesagt? Er hat uns das Gewissen gegeben. Und Paulus spricht davon, dass Gott richten wird an dem Tage, da das Gewissen die Menschen anklagt oder auch entschuldigt. Und wenn er das Evangelium verkündigt, dann wendet er sich nicht an den Verstand, er wendet sich an unser Gewissen. Und an Timotheus schreibt er noch etwas Interessantes. Da sind Leute, die sollen die Wahrheit erkennen. Und man sollte doch meinen, wenn einer die Wahrheit erkennen soll, da muss er ein heller Kopf sein. Und da muss er viel wissen. Paulus schreibt etwas ganz anderes in 2. Timotheus 2, Vers 25. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Das ist doch eine grundlegende Aussage. Wenn jemand die Wahrheit nicht fassen kann, dann liegt das daran, dass sein Verhältnis zu Gott gestört ist, dass er an der Sünde festhält. Der braucht keine Aufklärung, der braucht Buße. Die Sünde hindert daran, Gott zu erkennen. Das Wesen des Sündenfalls war Unglaube. Erinnern wir uns einmal daran, wie das damals war. Da hat Gott zu Adam und Eva gesagt, von jedem Baum im Garten Eden kannst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Des Tages, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Hat Gott etwas bewiesen? Nein, nichts. Er hat etwas behauptet. Jetzt kommt die Schlange und sagt zu Eva, Gott hat wohl gesagt, ihr dürft nicht von den Bäumen essen. Doch, doch, sagt Eva, von allen Bäumen dürfen wir essen. Nur von dem Baum in der Mitte. Davon hat Gott gesagt, den dürft ihr nicht essen und auch nicht anrühren. Des Tages, da wir davon essen, müssen wir sterben. Und dann sagt die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben. Die Schlange hat auch nichts bewiesen. Merken wir etwas? In dieser ganz großen, wichtigen Stunde der Entscheidung für die ganze Menschheit, da standen Adam und Eva zwischen zwei Aussagen. Aussage Gottes, ihr werdet sterben, ohne Beweis. Aussage der Schlange, ihr werdet nicht sterben, ohne Beweis. Und das zeigt uns das eine. Gott denkt gar nicht daran zu beweisen. Und in den großen Fragen, da geht es auch gar nicht um den Beweis. Die beiden haben ja gar nicht nach Vernunft gehandelt. Die beiden haben nach ihren Wünschen gehandelt. Als die Schlange sagte, ihr werdet sein wie Gott, da gab es kein Halten. Und da hätte man ihnen sagen können, sofort Prügelstrafe, sie hätten immer noch gegessen. Da gab es kein Halten. Was bedeutet es eigentlich, wenn jemand Gott nicht glauben will, wenn jemand die Botschaft der Bibel nicht anerkennen will? Ach, die sagen das alle nicht, was das heißt. Ich will's aber einmal sagen. Das heißt ganz einfach, Gott, ich dir vertrauen? Nein. Du bist genauso mies wie wir Menschen. Du bist so egoistisch, du bist so unbarmherzig, dir gehe am liebsten weit aus dem Wege. Das heißt, Gott nicht glauben. Er steht vor uns in seiner wunderbaren Güte und die Mehrzahl der Menschen sagt, für dich habe ich nicht einmal Zeit. Haben Sie mal über die Zeit nachgedacht? Früher gab es ja 3 Fernsehprogramme. Und am Samstagabend hatte nur eines von den 3 Fernsehprogrammen ein Wort, das nur irgendwie mit Gott zu tun hatte. Das Wort zum Sonntag. Und dieses Wort dauerte genau 4 Minuten. Das war alles, was wir frommes Volk, wir sind doch Christen, nicht wahr? Sag mal ein, wir wären Mohammedaner, wäre böse, er sagt, er wäre ein Christ. Das war, ist alles, was wir am Samstagabend dafür übrig haben. Und wisst ihr, wofür die 4 Minuten oft gebraucht werden? Dann sausen die Leute in den Keller oder irgendwo hin und holen wieder Bier und Wasser. Hören sich die 4 Minuten nicht einmal an. Da sind wir angekommen. Was sollen wir denn glauben? Dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, uns zu erlösen. Ich bin mir über Folgendes ganz im Klaren. Um ein Christ zu sein, muss ich Realist sein. Und ich muss auch Idealist sein. Realist. Kein Spinner. Realist. Und Idealist. Kein Kopfhänger. Warum Realist? Ich muss der Tatsache ins Auge sehen, dass Gott da ist. Das ist im Grunde genommen die einzige Wirklichkeit, die es gibt. Als Mose Gott nach seinem Namen gefragt hat, hat er ihm gesagt, sag den Israeliten, ich bin, hat mich gesandt. Es gibt nur einen, der sagen kann, ich bin. Was sind wir denn? Wir sind Vergehende. Mit absoluter Sicherheit vergehen wir. Und da kann einer noch so gesund und stark sein und noch so viel Jogging machen und Joghurt essen. Eines Tages liegt er flach. Wir sind alle Vergehende. Da ist nur einer, der sagen kann, ich bin. Und dem die Realität absprechen. Das ist Skandal und Dummheit zugleich. Aber was heißt das denn, wenn Gott ist? Ich werde einmal von ihm vor seinen Richterstuhl zitiert. Und die Bibel sagt, dass wir offenbar werden. Offenbar ist einer der schlimmsten Ausdrücke, der uns begegnen kann. Das wird schlimmer sein, als wenn einer hier nackt im Zelt stände. Wenn er vor Gott offenbar sind wird, er wird sich schämen, dass er in den Boden versinken möchte. Aber daran wird keine Möglichkeit sein. Der Realist erkennt Gott, erkennt sich selbst als Sünder. Und dann sagt er, es muss ein Idealist sein, um zu glauben, dass Gott mich so liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um mich zu erlösen. Ja, dazu muss ich Idealist sein. Da muss ich noch an die ganz großen Werte glauben können. An die Werte, die wir ja bei uns Menschen völlig vergeblich suchen. Darum geht es. Wir müssen erkennen, dass die Liebe Jesu alles Erkennen übersteigt. Und der ruft uns Menschen in seine Nachfolge. Und jetzt geht es darum, wie du dein Leben siehst. Bist du die Halbheit leid? Bist du es leid, dich mit der Sünde herumzuschlagen? Bist du es leid, ein sinnloses Leben zu führen? Du wüsstest doch gar keine Antwort, wenn du gefragt würdest, wozu lebst du? Und der Sohn Gottes ist gekommen, um alles zu ändern. Alles zu ändern. Wir lesen jetzt 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Ach, wenn ich daran denke, wer Gott ist, unvorstellbar herrlich, und dass dann ich einmal zu Gott komme, dann weiß ich, oh Herr, da musste etwas ganz Besonderes geschehen. Und das hast du getan. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, auf dass er uns zu Gott führe. Der Sohn Gottes hat am Kreuz von Golgatha unsere Schuld gesühnt. Gesühnt. Ich zitiere dazu, wie so oft, Jesaja 53. Um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er hat die Strafe auf sich nehmen müssen, damit Gott uns vergeben konnte. Ich habe gestern Abend schon gesagt, es wird nie eine einzige Sünde vergeben werden. Das geht gar nicht. Vergeben ist keine Gerechtigkeit. Und Gott ist vollkommen gerecht. Aber Jesus Christus hat unsere Sünde gesühnt. Er hat sie auf sich genommen. Wir lesen, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und darum kann sie dem, der zu ihm kommt, vergeben werden, weil er sie gesühnt hat. Sonst könnte Gott sie uns nicht vergeben, denn Gott ist heilig und gerecht. Aber der Sohn Gottes hat unsere Schuld gesühnt, und um seinetwillen kann uns vergeben werden. Wird nun jedem vergeben? Ich erinnere an den bekanntesten Vers der Bibel. Der beginnt ganz groß und dann wird er ganz eng. Er heißt ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der erste Teil, Gott liebt die Welt, jeden. Ausnahmslos jeden. Und er gab auch seinen Sohn für alle. Das heißt aber nicht, dass alle errettet werden. Denn der Text verengt sich ja plötzlich. Erst hieß es für die ganze Welt und dann plötzlich auf das jeder, der an ihn glaubt. Jetzt sind es nicht mehr viele. Jetzt ist es nicht mehr die Welt. Jetzt ist es nur der, der an den Herrn Jesus glaubt. Darum geht es, dass wir ihn im Glauben annehmen als unseren Erretter und Herrn. Ich muss immer wieder betonen, als Erretter und Herrn. Es gibt viele Christen, die wollen nur den Erretter. Das geht überhaupt nicht. Jesus Christus ist nicht gekommen, damit wir Menschen straffrei sündigen können. Oh nein. Er ist gekommen, um die Macht der Sünde zu brechen. Er hat unsere Schuld gesühnt. Ganz sicher. Aber sein Ziel ist es auch, die Sünde in unserem Leben zu überwinden, uns zu Menschen zu machen, deren herzlichstes Verlangen es ist, Gott zu gefallen. Und darum muss ich ihn anerkennen als meinen Herrn, als meinen Retter und als meinen Herrn. Und das kann ein Mensch nur, wenn ihm bewusst geworden ist, wer der Herr Jesus ist. Die, die es ablehnen, zu ihm zu kommen, weil sie nicht wissen, wer der Herr ist, die kann ich alle gut verstehen. Ich möchte mein Leben auch nicht irgendjemandem ausliefern. Das kann man nur dem ausliefern, der aus der Herrlichkeit gekommen ist, der für mich gestorben ist, der mich ganz für sich haben will und der mich zu Gott führt. Nur dem und gar keinem anderen. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Und nun geht es um dich. Wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, bei Jesus Christus kannst du ihn finden. Du kannst aber die Vergebung nur da finden, wo deine Schuld gesühnt wurde. Und die wurde am Kreuz gesühnt. Und darum kann man nur am Kreuz Vergebung seiner Sünden und Frieden mit Gott finden. Paulus, der hat das ganz klar hervorgehoben. Der nennt sein Evangelium das Wort vom Kreuz. Und er schreibt den Korinthern, und ich, Brüder, hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Das hat er verkündigt. Dort starb der Herr, dort hat er unsere Schuld gesühnt und darauf müssen wir uns berufen. Und wenn dir nun bewusst ist, dass Gott dich zum ewigen Leben ruft, dass er sich deiner erbarmen will, dann nimm die Gnade, die der Herr Jesus dir bietet, bewusst im Glauben für dich in Anspruch. Das kann dir keiner abnehmen. Keine Kirche, keine Gemeinde, kein Priester, kein Prediger, kein Evangelist. Du selbst musst zum Herrn Jesus kommen. Und das ist so schön, dass wir da nicht auf andere angewiesen sind, dass er für uns direkt da ist. Er ist auch für dich da und er wartet auf dich. Alles hängt davon ab, ob du erkennst, wer er ist und wer du bist. Du bist ein Sünder auf dem Wege ins Gericht. Und er ist der Sohn Gottes, der starb, um deine Schuld zu sühnen. Wenn je zwei zueinander gepasst haben und wenn du je Veranlassung gehabt hast, auf einen zuzufliegen, dann auf ihn, der dich zum Leben ruft. Möge Gott dir die Augen öffnen und möge er dir schenken, dass du den Herrn heute im Glauben annimmst zum Heil.